ARD. Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Stimmt das eigentlich, dass Frauen eher Romane lesen und Männer eher Sachbücher? Tatsächlich gibt's einige Studien dazu, zum Beispiel eine aus dem Jahr 2022. Und da geben von über 2000 Befragten ihre Lesevorlieben an. Bei den Sachbüchern sind es 29% Frauen und 42% Männer, die diese Bücher am lesenswertesten für sich finden. Also, es stimmt irgendwie. Aber insofern habe ich hier eine ziemlich gute Auswahl. 3 Bücher, davon ein Sachbuch, in dem es außerdem noch viel um Fußball geht. Ein Buch, das ein waschechter Roman ist, vom Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah. Tja, und dann habe ich hier noch so ein Sandwichbuch. Frank Witzels Literaturgeschichte ist eigentlich beides ein Sachbuch mit ziemlich fantasievollen Passagen. Also für jeden und jede was dabei und das hier wie jeden Freitag in der ARD Audiothek mit unseren 3 Tipps der Woche. Hallo dazu! Ronald Reng, 1974, eine deutsche Begegnung. Die Fakten erstmal aus heutiger Sicht, 50 Jahre danach, sind diese. Zum ersten Mal findet im Sommer 1974 eine Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland statt, und zwar in dem größeren der beiden deutschen Staaten, der Bundesrepublik. Hier ist seit dem Rücktritt Willy Brandts im Mai Helmut Schmidt Bundeskanzler. Die Ölkrisen hemmen in vielen Teilen der Welt die wirtschaftliche Entwicklung. In der DDR, trotz Mauer und SED, bringen die 70er Jahre mit ihren sozialpolitischen Förderungen für viele Familien einen bis dahin unbekannten Wohlstand. Die BRD-Mannschaft, angeführt von Franz Beckenbauer, gewinnt das Endspiel der Weltmeisterschaft gegen die Niederlande. Mit Zaire spielt erstmals eine Mannschaft aus dem Afrika südlich der Sahara bei einem solchen Turnier mit. Und all dies beschreibt der Autor Ronald Reng in seinem Buch. Reng nimmt jenes berühmte Spiel der beiden deutschen Staaten bei der WM im Sommer 74 zum Ausgangspunkt und erzählt doch viel mehr als nur Sportgeschichte. Er verknüpft dieses Spiel mit den kulturellen, politischen und sozialen Entwicklungen dieser 70er Jahre. Jörg Schieke stellt das Buch vor.
Dann kommt ein langer Pass in den Raum zu Sparwasser, nimmt den Ball mit, Jürgen, und jetzt schießt und Tor! Und Tor! Und er schießt das 1:0!
Das Sparwassertor. Natürlich, in diesem faktenreichen, mit Zeitgeschichte und 70er Jahre Kolorit angefüllten Buch von Ronald Reng ist es aber eher die Hintergrundmusik. Rund um das Turniergeschehen nämlich entfaltet der Autor ein weites und aus vielen Stimmen zusammengesetztes Panorama konkreter deutscher Geschichte. Ein RAF-Häftling, ein paar der beteiligten Fußballer aus Ost und West, der spätere Schauspieler, damalige Günter Netzer-Fan und Bundeskanzlersohn Matthias Brandt, die DDR-Schauspielerin Jutta Wachowiak, der aus Jena stammende Dissident Roland Jahn oder eine junge Frau namens Doris Gerke, sie alle werden mit ihren Biografien in diesen Sportmoment im Juni 1974 hineingeholt. Doris Gerke zum Beispiel, heute Krimi-Autorin und Erfinderin der Ermittlerin Bella Block, betreute als Reiseleiterin jene DDR-Touristen, die das Spiel in Hamburg im Stadion miterleben durften.
Am Tag danach erfuhr Doris Gerke, was für die DDR das Wichtigste beim Hamburg-Besuch ihrer Touristen gewesen war: dass alle 1500 Reisende wieder in die DDR zurückgekehrt waren. Sie spürte die Erleichterung, mit der ihre westdeutschen kommunistischen Parteigenossen bei der Nachbetrachtung in Hamburg darüber redeten. Gott sei Dank hatte sich niemand ihrer Gäste auf der Stadtrundfahrt in die Bundesrepublik abgesetzt.
Das große Verdienst dieses Buches, Autor Ronald Reng, obgleich er sich vom Charme dieser kaugummibunten und disco-durchwehten Jahre mitnehmen lässt, geht er immer wieder hinein in die vielen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weitergetragenen Mythen und Klischees und korrigiert, wo es angebracht ist. Gab es nach der Niederlage gegen die DDR im BRD-Team wirklich einen Aufstand gegen den Trainer? War Günter Netzer wirklich so eine Art Mittelfeld-Sartre, als der er heute manchmal dargestellt wird? Besonders erfreulich, dass Reng auch die politischen Verhältnisse und Gegebenheiten dieser Zeit sehr genau abwägt, dass er sie in Widersprüchen statt in vorgefertigten Urteilen beschreibt. Natürlich waren auch Leistungssportler und also einige DDR-Fußballnationalspieler in den Überwachungsapparat der Staatssicherheit eingebunden, aber nicht jeder von ihnen war deshalb automatisch ein gewissenloser Spitzel. Reng erzählt den Fall des Rostocker Verteidigers Gerd Kiescher.
Einige Zeit, nachdem Gerd Kiescher als IM-Kandidat Nesken in die Kartei aufgenommen worden war, fand sich ein neuer Eintrag in seiner Akte. Er sei mehr als einmal ernsthaft gerügt und getadelt worden, weil anvisierte Treffen mit ihm einfach nicht zustande kamen. Und wenn er einmal erschien, äußerte Kiescher, dass er über Einzelheiten wenig berichten kann, da er zu dem Kollektiv, den Mitspielern, wenig Kontakt hat. Die Forderung des Oberstleutnant Seidel, etwas zu unterschreiben, lehnte er ab und wird es auch in Zukunft nicht tun. 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft 1974 beendete die Staatssicherheit den Versuch, ihn anzuwerben. Kiescher berichte nicht offen und nicht umfassend. K-Punkt ist abzuschreiben.
Dieser Gerd Kiescher gehörte dann im Spiel am 22. Juni zu den stärksten der ostdeutschen Mannschaft. Sechster wurde die DDR und wer weiß, ohne den Weckruf der Ostdeutschen wären die Westdeutschen damals womöglich gar nicht Weltmeister geworden. Jutta Wachowiak spielte an diesem Abend die Charlie in Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W. Matthias Brandt litt ein bisschen mit Günter Netzer, dem so gar nichts gelingen wollte in diesen Tagen, und Jürgen Sparwasser muss seit nunmehr 50 Jahren erzählen, immer wieder erzählen, Hamburg, Minute 78.
Hammer, der Auswechselspieler von vorwärts aus Berlin, hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion, Schussmöglichkeit und Tor!
Und da war es geschehen. Jörg Schieke hat uns erzählt, worum es geht in Ronald Reng. 1974 eine deutsche Begegnung. Mehr als nur Fußball, eine ganze Zeitgeschichte steckt drin. Ist im Piper Verlag rausgekommen. Frank Witzel, meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der Schriftsteller Frank Witzel gilt als messerscharfer Chronist der alten Bundesrepublik. Für seinen Roman mit dem Titel, Achtung, jetzt kommt er mal wieder, Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer des Jahres 1969, gab es den Deutschen Buchpreis. Mit dem Historiker Philipp Felsch brachte Witzel einen Gesprächsband über die Abgründe Westdeutschlands heraus. Und auch in seinem letzten Buch, dem Erzählband Die fernen Orte des Versagen, schlug Witzel morbide Töne an. In seinem neuesten Buch offenbart Frank Witzel einmal mehr seine Lust am Abseitigen, denn es geht um vergessene Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Kai Sarabi stellt das Buch vor.
Rund 70.000 Bücher erscheinen pro Jahr in Deutschland. Gut 2,5 Millionen Titel sind lieferbar. Erfolgreich werden davon aber nur einige wenige. Viele Bücher werden kaum bis gar nicht gekauft. Ihre Autorinnen und Autoren geraten in Vergessenheit.
Das Leben der Autoren scheint somit eingerahmt vom weiten Meer der Anonymität, dem sie mit großer Kraftanstrengung entsteigen müssen, um mit ebenso großer Mühe zu verhindern, allzu bald wieder dorthin zurückzukehren.
Und es sind genau diese Autorinnen und vor allem Autoren, die Frank Witzels Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts bevölkern. Die Vergessenen, deren Bücher vielleicht gerade mal in Kleinstauflagen erschienen sind, denen ein kleiner Erfolg vergönnt war, den sie nie wiederholen konnten, oder deren literarische Unternehmungen schlicht und einfach zu skurril waren, um überhaupt einem breiten Publikum bekannt zu werden. Witzel springt in seinem Text von Autor zu Autor, reißt Biografien an und präsentiert Ausschnitte aus den Werken der Vergessenen.
Frank Gießer, geboren am 31.03.1943 in Heilbronn. Studium der Amerikanistik in West-Berlin. Keine Hobbys, schreibt seit 5 Jahren an dem Roman Das Oklahoma Tanztheater im Fröschemoor.
Frank Witzels Romane waren schon immer von skurrilen Autoren bevölkert, die Pamphlete und Bücher schreiben und die in einer merkwürdigen Zwischenwelt operieren, zwischen der muffigen Bürgerlichkeit der alten Bundesrepublik und dem intellektuellen Diskurs. Am Ende ist ihnen der große Ruhm aber nie vergönnt. Es wartet nicht selten der Wahnsinn oder das Vergessen. Aber wozu dann überhaupt an sie erinnern? Witzel selbst ordnet sein Vorhaben so ein.
Meine Literaturgeschichte will deshalb auch nichts anderes sein als ein mit möglichst vielen Beispielen unterstützter Hinweis auf eine literarische Welt, von der wir wenig wissen und manchmal noch nicht einmal etwas ahnen. Dabei ist natürlich auch in meiner Sammlung das willkürliche und zufällige Grundprinzip und wird allein durch meine eigene Biografie gerechtfertigt, da ich hier nur von den Autoren berichten kann, auf die ich, aus welchen Gründen auch immer, im Verlaufe der gut 5 Jahrzehnte gestoßen bin, die ich mich mittlerweile mit Literatur beschäftige.
Meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts wäre natürlich kein Buch von Frank Witzel, wenn es nicht auch noch einen doppelten Boden hätte. Nicht alle Autoren und ihre Schicksale, die er in diesem Buch erzählt, existieren wirklich. Welche wirklich und welche fiktiv sind, ist allerdings schwer festzustellen. Über die wenigsten liefert nämlich Google eine Auskunft. Das passt, denn am Ende geht es in Witzels schwarzhumorigem Essay auch um die Frage, wie viel wir eigentlich über Autoren wissen wollen und sollen.
Kann es genügen, allein den Namen eines Autors genannt zu bekommen und dazu vielleicht noch einige Titel seiner Werke? Und hilft mir ein kurzer Textauszug tatsächlich weiter? Ich als Schriftsteller wäre damit zufrieden, denn nicht selten vermeide ich die Lektüre eines Buches, wenn mir bereits sein Titel eine Inspiration verheißt, die durch den Text womöglich zerstört werden könnte. Ebenso geht es mir mit einer kurzen biografischen Notiz, in der scheinbar ein ganzes Leben auf den Punkt gebracht wird. Gerade weil das meiste ohnehin ungesagt und im Dunkeln verbleiben und von meiner eigenen Fantasie ergänzt werden muss.
Witzels Essay wirft auf diese Art einige interessante Fragen auf. Zum Beispiel die Frage danach, wie viel wir überhaupt über einen Autor wissen müssen. Oder was das Interessante an einem Werk ist. Der Text selbst, die Vorstellung, die wir vom Text haben. Oder ist es der Autor oder seine Biografie im Klappentext, die verheißungsvoll erscheint? Und ist diese Biografie nicht auch eine Art von Fiktion? Fragen über Fragen, die Frank Witzel in Meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts aufwirft. Klären kann er sie zwar nicht, dafür wirft er hier aber mit viel zu viel Vergnügen ein Rätsel nach dem anderen auf. Das macht Spaß zu lesen, ist am Ende aber auch ein bisschen frustrierend, denn wer hört schon gerne, dass Literaturgeschichte auch nur vom Zufall abhängt?
So ist Frank Witzel, Meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts, erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Abdulrazak Gurnah, Das versteinerte Herz. Als Abdulrazak Gurnah, geboren 1948 im ostafrikanischen Sansibar, im Jahr 2021 den Literaturnobelpreis zugesprochen bekam, war es so oft wie bei den Preisträgern aus afrikanischen oder asiatischen Literaturen. Nur ein paar Eingeweihte waren mit seinem Werk vertraut. Im deutschen Buchhandel waren noch nicht mal aktuelle Ausgaben der 5 übersetzten Bücher von Gurnah verfügbar. Insofern ist der jetzt erschienene Roman, Das versteinerte Herz, aus dem Englischen übertragen von Eva Bonnet, durchaus als eine weitere Hinführung zu Gurnahs Werk zu verstehen. Und er ist in Thema und Form dafür bestens geeignet, sagt Jörg Schieke.
Abdulrazak Gurnah verschränkt die Geschichte eines Jungen aus der muslimisch-arabischen Minderheit im Sansibar der 1970er Jahre mit der dazugehörigen nationalen Geschichte Tansanias und Sansibars, der Heimat auch des Autors Abdulrazak Gurnah.
Bevor ihm die Dinge entglitten waren, hatte mein Vater jahrelang im Büro der Wasserbehörde in Giulioni gearbeitet. Jobs in der öffentlichen Verwaltung waren sicher und hoch angesehen. Ich war damals noch jung und kenne diesen Abschnitt seines Lebens nur aus Erzählungen. In meinen späteren Erinnerungen arbeitet er an einem Marktstand oder sitzt untätig in seinem Zimmer herum. Sehr lange hatte ich keine Ahnung, was schiefgelaufen war, und nach einer Weile fragte ich nicht mehr nach. Es gab so vieles, was ich nicht wusste.
Es ist ein nüchterner, dem realen Ereignis und dem Alltag folgender Erzählton. Mit dem Fortgang des Romans, mit dem Älterwerden seiner Figuren, greifen die politischen Ordnungen immer unerbittlicher, auch nach der Familie des Erzählers. Nachdem die Kolonialmächte Mitte der 1960er Jahre vertrieben sind, gerät Tansania in immer neue politische Konstellationen mit stets anderen Gewinnern oder Verlierern. Auch die Eltern des Erzählers bewegen sich in einem Kreislauf aus Täuschung und Verrat, und immer dort, wo einer gerettet wird, muss an anderer Stelle dafür bezahlt werden. Die revolutionären Umbrüche verwirklichen sich auch im gnadenlosen Zugriff auf Liebesbeziehungen und Familien. Die Leidenszeit ist mit dem Abzug der Kolonialmächte nicht zu Ende.
Die neuen Machthaber taten sich dabei besonders hervor, stellten den Frauen, die sie begehrten, ungeniert nach und mussten kaum befürchten, irgendwen damit zu verletzen. Oder vielleicht gingen sie absichtlich indiskret vor, gerade um andere zu verletzen, so wie ein Mann den geschlagenen Rivalen demütigt, indem er dessen Mutter, Schwester oder Frau respektlos behandelt. Sie prahlten mit ihren Eroberungen und der angerichteten Verwüstung.
Nur wenn die Mutter des Erzählers sich mit einem der Machthaber einlässt, kann sie ihren in Ungnade gefallenen Bruder retten, zerstört damit aber ihre eigene Familie. Diese Tragödie, die Kindheit und Jugend des Erzählers mit der zerstörten Liebe seiner Eltern, aber auch die in die Köpfe eingepflanzten rassistischen Muster zwischen den einzelnen Communities, all das wird aus der Perspektive des nunmehr Erwachsenen zusammengetragen, erzählt und neu gedeutet. Als der Erzähler schließlich zum Studium nach Großbritannien geht, wir sind in den 1980er Jahren, steuert er zugleich auf seine intellektuelle und emotionale Befreiung zu. Er erkennt, dass an ihm wieder gut gemacht werden soll, was seinen Eltern einst angetan wurde. Gurnas Ich-Erzähler, zumindest ein Stück weit, kann aus diesen Zwängen ausbrechen und er bricht aus dem für ihn vorgesehenen Lebensplan aus. Schriftsteller wird er werden, nicht Manager oder Politiker.
Einige der Texte, die ich fürs Studium lesen musste, befremdeten mich durch ihre zur Schau gestellte Kunstfertigkeit, ihre gnadenlose Besserwisserei und ihre, wie mir damals schien, absolute Sinnlosigkeit. Andere konnte ich beim besten Willen nicht verstehen, und dann schwankte ich zwischen Bewunderung und Verachtung für diese Leute, die ihr Leben lang an Artefakten von überbordender Hässlichkeit gefeilt hatten. Als ich später selbst zu schreiben anfing, stellte ich fest, dass ich anscheinend doch etwas gelernt hatte, dass der Weg sich mir langsam offenbarte.
So einfach die Sprache des Nobelpreisträgers auch erscheinen mag, Gurnah zieht seine Leserschaft umso nachdrücklicher in seinen Roman mit hinein. Der unprätentiöse Ton beglaubigt die Wahrhaftigkeit dieser Geschichte und mit der stilsicheren Übersetzung von Eva Bonnet ist das nun auch in Deutschland nachzulesen.
Jörg Schieke mit seinem zweiten Tipp für diesen Freitag. Das versteinerte Herz aus dem Englischen von Eva Bonnet, geschrieben von Abdulrazak Gurnah, erschienen im Penguin Verlag. Die drei der Woche, eine Mischung diesmal aus Sachbuch und Romanen und ich wünsche großartige Lesestunden, das am besten in der Sonne. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage Ahoi, schönes Wochenende.